Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und Ideen, wie der Fachkräftemangel zu bewältigen ist. Wir stellen Ihnen Windräder in Bayern vor, die sich erstaunlicherweise großer Beliebtheit erfreuen. Und wir besuchen in Berlin das Tacheles. Früher eine Künstleroase, heute ein neues Stadtquartier mit Quadratmeterpreisen um die 16.000 Euro. Guten Abend. Wir sind jetzt in Bayern. Dem Land der derben Sprüche der Politiker, die sich im Bierzelt die Schweißperlen auf die Stirn und die Stimme heiser reden, voller Begeisterung sind, wenn der Applaus aufbrandet. Wir sind im Land derer, die es auf Bierbänken sitzend stundenlang aushalten können, sich auf die Schenkel klopfen, weil der da vorne großen Unterhaltungswert hat. Wir sind im Land von Söder und Aiwanger, Ministerpräsident und Stellvertreter, wobei Aiwanger nicht nur in Söders Kabinett, sondern Söder auch im Nacken sitzt. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Da geht es um viel. Aiwangers Freie Wähler könnten es der Söder-CSU ganz schön schwer machen. Der Hubert, wie ihn viele nennen, ist ein Hau drauf, verbal, aber das so richtig. Die in Berlin hätten, ich zitiere, den Arsch offen. Die Menschen müssten sich die Demokratie zurückholen. Sprüche, die so mancher, ja, in der AfD verorten würde. Ist es das, was die Freien Wähler wirklich wollen? Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat in Bayern die Stimmungen ausgelotet.
Es ist ein Hundling. Er hat so das Bayerische. Ja, bin froh, dass er da ist.
Sagt Markus Otterer, Gemeinderat im oberbayerischen Königsdorf, über seinen Parteichef Hubert Aiwanger.
Ich bin Freier Wähler. Und wenn man die ganze Politik so anschaut, was jetzt da momentan so läuft, muss ich sagen, macht der Hubert wirklich gute Arbeit.
Otterer ist Bierfahrer in dem 2000-Einwohner-Dorf bei Bad Tölz. Wenn er mit seinen Kunden vor dem Getränkekeller über Politik diskutiert, fasst Otterer die Politik der Ampel in einem Satz zusammen.
Geschlecht darf er aussuchen, aber dazu wird er bestimmt.
Es könnte ein Satz von Hubert Aiwanger sein. Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident tourt derzeit durch die Provinz von Feuerwehrfest zu Schützenversammlung und verwandelt ein Bierzelt nach dem anderen in ein Feuchtbiotop. Neulich etwa in Fischbachau, gleich neben Königsdorf, beim hiesigen Burschenvereinsjubiläum.
Die Kur ist uns in Oberbayern immer noch wichtiger wie der Wolf. Den sollen sie in Berlin aussetzen und sagen die Kirlhirmer, meine Damen und Herren.
Es sind einfache Sätze, kurz, kernig, klipp und klar. Die Botschaft, rot-grün-gelb kann es nicht, die Ampel hampelt und die Grünen wollen uns den Schweinsbraten verbieten. 10 Gramm Fleisch am Tag sei das Ziel des grünen Landwirtschaftsministeriums.
Wer soll denn den mit 10 Gramm Fleisch am Tag ernähren können? Der sitzt dann magersüchtig hinter der Wärmepumpe hin, aber wir müssen ja Holz hacken. Wir brauchen Kraft für unsere Energieträger Holz. Und wir wollen weiterhin Holz einheizen, egal wo es die Gräner sagen, meine Damen und Herren. Holz wird eingeheizt bei uns.
Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat längst begriffen, welche Gefahr sich da für ihn und seine Partei zusammenbraut. Der CSU-Vorsitzende lässt zwar derzeit auch kein bayerisches Bierzelt aus.
Bis Ende des Wahlkampfs werden sogar 110 Bierzelte sein, allein heute wieder 2. Können Sie sagen, selber schuld, aber es ist halt nun mal so ein Teil. Politik.
Augen auf bei der Berufswahl, fügt Söder dann noch ironisch hinzu. Aber genau diese sarkastische Haltung merkt man Söders zahlreichen Auftritten an, wie neulich beim Patronatstag der Bayerischen Gebirgsschützen.
Und hab mir vorgeschlagen, nicht Schützenbrüder oder Schwestern zu sagen, sondern Schützenbrüderinnen.
Im Bierzelt-Battle zwischen Söder und Aiwanger liegt der Freie Wähler derzeit vorn. Das Duell der beiden Koalitionspartner-Konkurrenten wirkt wie die Fabel von Hase und Igel. Hase Söder rennt sich die Lunge aus dem Leib, Igel Aiwanger ist schon da. Beim Thema Wolfsabschussverordnung dackelte Söder seinem Stellvertreter zu jedem Ortstermin nach. Und bei der Anti-Heizungs-Demo in Erding ließ er sich in letzter Sekunde auch noch auf die Rednerliste setzen. Mit dem Ergebnis, dass das Publikum, darunter viele AfD-Sympathisanten, Söder ausbuhte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Während Aiwanger ins Demagogische abdriftete.
Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
Als Gerhard Losherr diesen Satz hörte, schrieb er sofort einen Aufruf gegen Hubert Aiwanger. Losherr ist Gründungsvater der Freien Wähler, ein Urgestein der Vereinigung, inzwischen allerdings ohne Amt. Er ist wütend auf seinen Nachfolger.
Weil ich glaube, dass Hubert Aiwanger mit dieser Rede, insbesondere mit der Tatsache, wir müssen uns die Demokratie wieder zurückholen, gegen die elementaren Grundsätze der Freien Wähler verstoßen hat, die für uns damals eigentlich das wesentliche Moment waren, in Bayern im Landtag anzutreten, nämlich eine demokratische, sachbezogene, unabhängige Politik zu betreiben.
Losherr glaubt, dass Aiwangers Kurs, hart am Wind zwischen CSU und AfD, nicht nur auf die bayerische Landtagswahl im Oktober zielt, sondern auch auf die kommenden Europa- und Bundestagswahlen. Aiwanger wolle die Freien Wähler bundesweit als Alternative zur Alternative für Deutschland positionieren. Losherr hält das für brandgefährlich.
Unser Selbstverständnis der Freien Wähler war immer das, dass wir nie rechts von der CSU sind, sondern immer die bessere CSU sind, wenn überhaupt CSU. Eigentlich, wir wollten ja nie Partei sein. Wir wollten die Vernünftigen sein. Wir wollten die der bürgerlichen Mitte sein und eben nicht die Extremisten.
Losherrs mahnender Aufruf hat bei den Freien Wählern allerdings kaum Echo gefunden. Kein höherrangiges Parteimitglied hat Aiwanger öffentlich kritisiert. Und so sah sich der Freie Wählerchef auch nicht genötigt, seine Demokratieaussage zurückzunehmen. Neulich bei Markus Lanz hat er sie umformuliert. Deutschland sei eine Demokratie formal. Im Bierzelt in Fischbachau klingt Aiwangers Demokratieverständnis so.
Ich bin gerne unterm Volk, weil die Regierung muss Teil vom Volk sein. Und wenn es das nicht mehr ist, dann ist Hopfen und Malz verloren und ist die Demokratie in Gefahr. Ihr seid der Souverän, ihr seid die Bürger, die Politiker sind eure Dienstleister und wir brauchen wieder Politiker, die beim Volk unterwegs sind. Und darum bin ich gerne bei euch heraus, meine Damen und Herren.
Aiwangers strategisches Kalkül ist einfach. In Bayern sind rund 2/3 des Volkes strukturkonservativ, von der bürgerlichen Mitte bis zum rechten Rand. Links davon ist weder für CSU noch für Freie Wähler noch etwas zu holen. Also versucht Aiwanger, sowohl gemäßigte AfDler als auch enttäuschte CSUler anzusprechen. Die Freien Wähler liegen in Umfragen zwischen 10% und 12%. Wenn Aiwanger auf 15 käme und die CSU unter 40% bliebe, dann geriete Söder innerparteilich in arge Bedrängnis. Aiwanger stichelt schon. Er sei Söders schlechtes Gewissen und sein Aufpasser.
Also ich schaue über die Dinge alle nochmal drüber und hole viele Dinge dann doch wieder runter auf den Boden der Tatsachen und sage, bitte denkt da nochmal drüber nach. Zu Ende gedacht hat das andere Wirkungen. Also er ist häufig vielleicht etwas impulsiver und ich bin vielleicht ein bisschen da das ausgleichend bodenständige Element.
Aiwanger, das ausgleichende Element? Was für manche wie eine schlechte Bierzeltpointe klingt, sieht Markus Orterer, der Freie Wähler aus Königsdorf, genauso.
Nur wenn man seine Rhetorik schon anschaut, dann sieht man das. Oder wie er drum steht. Schon allein das, wenn man anschaut, dann sagt man, der hat nicht irgendwas, was er runterliest. Das kommt von innen raus. Das ist seine feste Überzeugung.
In Umfragen ist Söder aktuell der beliebteste bayerische Politiker, gefolgt von Hubert Aiwanger. Bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit hat Aiwanger Söder bereits überholt.
Michael Watzke über die Freien Wähler und ihren Chef Aiwanger vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Mit Kritik an der Bundesregierung lässt sich anscheinend für Stimmung sorgen und auch für genügend Stimmen, sodass Wahlüberraschungen möglich werden. Wir sind in Berlin. Wir sind in Bremen. Dort fand die Überraschung am 14. Mai statt. Bei den Bürgerschaftswahlen bekam die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut fast 10%. Erstmals zog sie in Fraktionsstärke in den Landtag ein. Und kaum hatten die Wutbürger dort Platz genommen, da benannten sie sich um und wurden Teil der bundesweit agierenden Partei Bündnis Deutschland. Dahinter stecken Zukunftspläne. Diese Wählervereinigung, die bislang ihre Kraft aus einem eher kleinen Bremer Hafen gezogen hat, will zum großen Player werden. Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt hat sich das Ganze mal aus einer ruhigen Ecke heraus angeschaut.
Ruhig, beschaulich, idyllisch. Der kleine Ortsteil Weddewarden im äußersten Norden von Bremerhaven hat sich seinen dörflichen Charme weitgehend erhalten. Schmale Kopfsteinpflastersträßchen, einzelne Reetdachhäuser, viel Grün. Hier lässt es sich ganz gut leben, bestätigen zufällige Begegnungen am Gartenzaun.
Das Dorf hinterm Deich, direkt an der Weser, sehr stark durchgrünt. Mit intakter Nachbarschaft.
Wir haben eine Hauptstraße, die führt so im Quadrat und ein paar kleine Stichstraßen noch und das ist alles.
Wir haben tatsächlich noch einen Bauernhof hier in Weddewarden.
Und man wählt hier traditionell konservativ. Die CDU hat regelmäßig die Nase vorn. Vor allem auf deren Wählerschaft hat es die rechtskonservative Wählervereinigung Bürger in Wut, kurz BIW, abgesehen. Sie präsentierte sich im Wahlkampf mit teils markigen Sprüchen, unter anderem zu Themen wie Migration und innere Sicherheit, als Alternative für enttäuschte Wähler der Union. Sie polterte gegen den Genderwahn und gab den Anwalt für die von ideologisch motivierten Verkehrsexperimenten gebeutelten Autofahrer. In Weddewarden brachte ihr das mit gut 36% ein Rekordergebnis. Die Wutbürger, stärkste politische Kraft, für den Politologen Andreas Klee von der Uni Bremen eine fast logische Entwicklung. Die Unzufriedenheit mit der Politik habe in den vergangenen Jahren im gesamten Land Bremen und vor allem in der Stadt Bremerhaven deutlich zugenommen.
Und wenn wir jetzt diesen ja inzwischen ja schon berühmten Stadtteil in Bremerhaven nehmen, dann ist es in Bezug auf die politische Kultur nochmal ganz besonders interessant, weil es eine eigentlich der idyllischeren, besseren, wenn man so möchte, Stadtteil in Bremerhaven ist. Also wir haben das, was wir auch gesamtgesellschaftlich häufig sehen, das ist so ein klassischer Abwehrkampf. Also es sind Ängste, Abstiegsängste, die bei den Leuten dort eine große Rolle spielen.
Als ein wesentlicher Auslöser für diese Ängste gilt der Ausbau des Bremer Containerhafens. Gegen massive Proteste wurde 2004 ein neues Terminal auf Weddewarder Gemeindegrund errichtet, auch auf Kosten eines Naturschutzgebiets. Anfangs konnten die Grünen vom Widerstand gegen den Hafenausbau profitieren. Später habe sich das dann aber immer mehr zugunsten der Bürger in Wut entwickelt, ist bei den Gesprächen am Gartenzaun zu hören.
Der Protest hat sich da anscheinend kanalisiert in diese Richtung. Und diese entsprechende Partei hat auch sehr geschickt agiert, in sehr persönlicher Art und Weise. Der Vorsitzende hier aus Bremerhaven, der wohnt sogar in Weddewarden.
Gemeint ist damit Jan Timke, der die BIW 2004 gründete und mit ihr in Bremerhaven 3 Jahre später knapp den Sprung über die 5%-Hürde und damit auch in die bremische Bürgerschaft, also den Landtag, schaffte. Seither stellt sie dort immer mindestens einen Abgeordneten. Bei der Wahl im Mai erreichte sie dann in Bremerhaven fast 23, in der Stadt Bremen gut 7%, in Summe ein Ergebnis von 9,4%. Ein paar Tage nach der Wahl, Pressekonferenz in einem Bremer Tagungshotel. Jan Timke verkündet das Ende seiner Bürger in Wut. Die Wählervereinigung verschmilzt mit der erst Anfang des Jahres gegründeten Partei Bündnis Deutschland.
Vor 19 Jahren haben wir BEW gegründet. Seit 15 Jahren sitze ich ja für BEW in der bremischen Bürgerschaft. Und BEW ist mit der Fraktionsgründung und der Urabstimmung zur Verschmelzung Geschichte.
Jetzt also Bündnis Deutschland. Ein Sammelbecken für Enttäuschte und Unzufriedene aus allen politischen Lagern. Seit März darum bemüht, möglichst zügig in allen Bundesländern Landesverbände zu gründen. Jan Timke weiß genau, was er mit seinen Bürgern in Wut in diese Ehe mit dem bundesweit bisher eher wenig beachteten Bündnis Deutschland einbringt. Ein äußerst wertvolles Alleinstellungsmerkmal.
Wir sind ja die einzige Landtagsfraktion. Das wird natürlich nicht ohne Folgen bleiben in Bezug auf Besetzung von Vorstandsposten auch innerhalb der Partei. Also wir sehen uns nicht als kleines Anhängsel, sondern wir sind vollwertige Mitglieder bei Bündnis Deutschland und wir werden natürlich auch eine gewichtige Rolle spielen.
Die neue rechtskonservative Partei hat sich durch die Fusion mit den Bürgern in Wut auf Anhieb in Fraktionsstärke in ein Landesparlament regelrecht eingekauft. Satte 300.000 Euro Wahlkampfhilfe hat sie nach eigenen Angaben an die neuen Partner in Bremen überwiesen. Nicht kleckern, klotzen lautet das Motto des Generalsekretärs von Bündnis Deutschland, Niklas Stadelmann.
Natürlich war ein Grund dafür zu sagen, ja, wir wollen hier in Bremen auch wirklich was auf die Beine stellen. Es war die erste Wahl seit unserer Gründung, die erste Landeswahl. Und da war es natürlich für uns auch wichtig, dass wir gleich zeigen, dass Bündnis Deutschland eine schlagkräftige Organisation ist, die noch für Schlagzeilen sorgen wird in Deutschland. Und auch daher haben wir natürlich gesagt, diesen Wahlkampf, den wollen wir so gut wir können durchziehen. Und da sind natürlich auch gewisse Finanzmittel dafür erforderlich.
Ob allerdings Bündnis Deutschland künftig bundesweit ähnlich erfolgreich sein kann wie die Bremer Bürger in Wut, das scheint eher zweifelhaft. Denn in Bremen war die AfD wegen formaler Fehler nicht zur Wahl zugelassen. Deshalb wandte sich die Hälfte der ehemaligen AfD-Wähler laut einer Infratest-DiMAP-Umfrage den Bürgern in Wut zu, die so auf immerhin 9 Bürgerschaftsabgeordnete kamen. Eigentlich ja sogar auf 10. Ein Abgeordneter musste allerdings die Fraktion schon wieder verlassen, weil bekannt wurde, dass er im Wahlkampf Unterstützung von extrem rechten Kräften erhalten hatte. Ein weiterer Kandidat der Bürger in Wut war schon kurz vor der Wahl ebenfalls wegen seiner Neonazi-Kontakte ausgeschlossen worden. Für Jan Timke sind das Einzelfälle, von denen man sich klar distanziert habe.
Ich bin nun 16 Jahre parlamentarisch tätig und das ist jetzt der erste Fall, der aufploppt. Und ich denke, wir haben unseren Standpunkt deutlich gemacht. Also ich sehe auch nicht, dass das irgendwie jetzt noch weitere Abgeordnete betrifft.
Die Abgeordneten der anderen Fraktionen sehen das etwas anders. Das hat schon die konstituierende Sitzung der Bürgerschaft gezeigt. Bei den Wahlen zum Bürgerschaftsvorstand fiel ein Kandidat von Bündnis Deutschland durch. Die Begründung dafür lieferte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör.
Was ist denn, sehr geehrter Herr Timke, wenn wir jemanden von Ihnen in die Vorstände als Vorsitzende in den Ausschüssen oder Deputationen wählen und in ein paar Monaten kommt heraus, dass der nächste Faschist, der aus Ihrer Fraktion rausgeworfen worden muss, einer von denen ist?
Es fehle einfach an Vertrauen, so Güngör weiter, weil diese Fälle von Kontakten einiger aus den Reihen der ehemaligen Bürger in Wut zur rechtsextremen Szene erst durch Medienberichte aufgedeckt wurden. Deshalb wolle man Abgeordnete dieser Fraktion bewusst von wichtigen Positionen in der Bürgerschaft fernhalten.
Dietrich Mohaupt über die Bürger in Wut, die jetzt im Bündnis Deutschland auf politische Karriere hoffen. Das Wort Fachkräfte oder auch Arbeitskräftemangel hören wir derzeit überall. So mancher Friseur oder Bäcker öffnet nur noch an 4 Tagen die Woche oder macht früher am Tag den Laden zu. So manche Arztpraxis bietet zum Beispiel Langzeit-EKG oder Infusionen nicht mehr an, weil das Personal dafür fehlt. Es gibt aber auch Unternehmer, die wollen nicht weniger, die wollen mehr. Dazu braucht es Einfallsreichtum, Mut und Ausdauer. Können Sie sich eine Metzgerei vorstellen, in der Ihnen keine Verkäuferin, sondern eine Maschine die Ware verkauft? Meine Kollegin Isabel Fanrich-Lautenschläger testet das gleich für uns. Vorher besucht sie aber einen Unternehmer, der nicht auf Maschinen setzt, sondern auf das Ausland, zum Beispiel auf Berlin. Und er hat nicht darauf gewartet, dass die Neuerungen und Erleichterungen des reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aus dem Juni endlich wirken. Er hat Bürokratie und vieles mehr in Kauf genommen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Das ist mein E-Bike. Vorher kamen meine Kollegen immer und haben mich zur Arbeit abgeholt. Kamal Kant lenkt sein E-Bike auf den weitläufigen Hof der FTM Service GmbH im brandenburgischen Linte. Der Ingenieur stammt aus Mumbai und ist im März aus Indien nach Deutschland gezogen, um bei dem Unternehmen zu arbeiten. Mehrere Löschzüge in Signalrot parken vor und hinter der großen Werkshalle. Der Betrieb ist darauf spezialisiert, Feuerwehrautos zu warten und zu reparieren, genauer gesagt Hubrettungsfahrzeuge mit Drehleiter. Firmenchef Marcel Mika erzählt, dass es nur wenige Firmen bundesweit gibt, die diese Dienstleistung anbieten und auch Fahrzeuge an Kommunen vermieten. Personal finden sei nahezu unmöglich, sagt er.
Man läuft immer am Limit mit dem Personal. Wir sind immer auf der Suche und finden niemand. Also auf dem Arbeitsmarkt sind natürlich eh schon wenig Kräfte verfügbar. Und wir können jetzt auch nicht hingehen und sagen, wir suchen jetzt jemanden, der Spezialfahrzeuge Feuerwehr reparieren kann. Weil das ist so speziell, da gibt es halt keinen. Das ist kein Ausbildungsberuf. Also wir müssen sehen, dass wir jemanden finden, der so eine Grundlage mitbringt, einen handwerklichen Beruf, den wir dann halt spezialisieren auf unsere Feuerwehrschichten.
15 Mitarbeiter beschäftigt er derzeit. Zusätzlich einige 520-Euro-Kräfte. 2011 hatte Mika sich selbstständig gemacht und den Betrieb immer weiter ausgebaut. Dass er seinen neuen Mitarbeiter gewinnen konnte, verdankt er einem Zufall. Ein Bekannter hatte den Ingenieur bei einer Dienstreise kennengelernt und den Kontakt hergestellt. Kamal Kant war in Mumbai mit genau dem Typ Feuerwehrauto beschäftigt, um den in Mikas Betrieb alles kreist. Kamal Kant kam vorerst ohne Frau und Kind nach Deutschland. Das bürokratische Prozedere war langwierig, doch Mika und sein Team gaben trotz monatelangen Wartens auf das Visum nicht auf. Im Gegenteil, sie mieteten für den neuen Mitarbeiter ein Ferienhäuschen in einem der Nachbarorte an und übernahmen dafür nicht nur die Bürgschaft, sondern auch die Kaution. Für den Tag der Ankunft ließen sie sich einiges einfallen, um Kamal Kant willkommen zu heißen. Marcel Mika.
Alles ist neu, alles ist anders. Ich habe ihn erstmal abgeholt vom Flughafen, habe ihn mit zu uns nach Hause genommen. Wir haben mit ihm gemeinsam Abendbrot gegessen, hat bei uns die erste Nacht verbracht. Wir hatten ihm quasi eine Wohnung gesucht, die haben wir am nächsten Tag bezogen, haben die ersten Behördengänge gemacht und sind dann abends mit dem Kollegium gemeinsam indisch essen gewesen. Weil wir gedacht haben, ist vielleicht eine gute Auflockerung für ihn. Englisch ist sehr gut bei ihm, bei mir ist es so durchwachsen. Mit Händen, Füßen, Google-Übersetzer und ein bisschen Englisch haben wir dann hingekriegt.
Nach seinen Erfahrungen der ersten Monate gefragt, muss Firmenchef Marcel Mika eine Weile überlegen.
Ich habe es mir etwas leichter vorgestellt. Wir haben natürlich die Sprachbarriere. Integration in den Arbeitsprozess hat eigentlich dann nach einer gewissen Zeit ganz gut funktioniert. Man darf auf jeden Fall nicht erwarten, dass man jetzt sofort auf Schlag eine vollwertige Arbeitskraft hat. Man muss halt doch deutlich investieren, zeitmäßig und auch mit viel Geduld, um den Mitarbeiter dahin zu bringen, dass er wirklich so wirtschaftlich fürs Unternehmen ist, wie man ihn auch dann gerne einsetzen möchte.
Kamal Kant ist zuversichtlich, dass er der Aufgabe gerecht wird. Er verweist auf seine besondere Qualifikation. Er habe 4 Jahre lang studiert, einen Abschluss gemacht und dann 6 Jahre bei ein und demselben Unternehmer gearbeitet. Dort konnte er Erfahrungen mit hydraulischen und elektrischen Systemen sammeln, betont er.
Ja, I went to university and I learned for 4 years.
Dann bekam ich meinen Abschluss und habe 6 Jahre lang für Bronto gearbeitet.
6 years I was working for this Bronto.
All dies rechtfertigt aus Sicht von Kamal Kant irgendwann eine bessere Bezahlung. Muss er doch nicht nur für seine eigenen Lebenshaltungskosten aufkommen, sondern auch für die von seiner Frau und seinem Kind in Indien. Beide möchte er Ende des Jahres gerne nach Deutschland holen. Wie lange sie dann gemeinsam hier bleiben wollen, werde sich zeigen. Auch Marcel Mika ist vorsichtig optimistisch. Über die Idee, weitere Arbeitskräfte aus Indien zu holen, hat er bereits nachgedacht. Aber
Step by step, wenn ich jetzt 5 Mitarbeiter aus Indien rekrutieren würde hier, wir würden es ja nicht hinbekommen, alle gleichzeitig auf denselben Stand zu bringen. Die Mitarbeiter werden ja doch bezahlt wie auch ein deutscher Mitarbeiter. Und da müssen wir einen nach dem anderen mit ins System integrieren.
Einige Unternehmer reagieren auf den Fachkräftemangel wie Marcel Mika und werben gezielt Fachleute im Ausland an. Andere bauen schon vor für eine Zeit, in der sie womöglich dauerhaft mit weniger Personal auskommen müssen. Im bayerischen Freising steht einer der ersten Smart Stores ohne Personal. In der Metzgerei Hack 24, nicht weit von einer Tankstelle im Gewerbegebiet gelegen, kann man rund um die Uhr einkaufen. Der Container ist mit anthrazitfarbenen und roten Kacheln edel verkleidet, etwa 20 Quadratmeter groß und vorne verglast. Ein junger Mann, begleitet von einer Frau, will das Ganze ausprobieren und studiert die Gebrauchsanweisung an der Tür.
Ja, das ist ja praktisch. Man muss jetzt seine ganzen Kartendetails eingeben und dann kann man hier reingehen.
Der neue Kunde registriert sich mit dem Handy, gibt seine Bankdaten ein und hält den QR-Code vor einen Scanner an der Tür.
Okay, wenn ich jetzt reingehe.
Oh, das ist ja richtig cool.
Hab ich noch nie gemacht. Bin jetzt mal gespannt.
Es klappt, die Tür öffnet sich. Im kühlen Innenraum sind die Vitrinen und der Tiefkühler mit abgepackten Würstchen, Fleisch und Steaks sowie Burgerfrikadellen gefüllt. In einem Regal gibt es auch Kartoffeln, Eier und Käse aus der Region und ein paar Getränke.
Will ich einen dünnen Cut vom Steak oder Hackfleisch, eins von beiden. Ich nehme jetzt einmal Rinderhackfleisch, so 500 Gramm. So, wo scannt man das jetzt?
Die Hackfleischpackung ist, wie alles andere auch, mit einem kleinen Chip versehen. Blitzschnell liest der Scanner in einem Bezahlschacht die Daten mittels RFID-Technik ein. Bezahlt wird mit EC oder Kreditkarte. Einige Kilometer weiter, auf der nördlichen Seite der Isar, läuft in der Metzgerei Hack, dem Hauptgeschäft, alles wie gewohnt.
Vier Scheiben warmer Leberkäse mit Semmeln dazu. Schauen Sie mal so. Ja, das ist so.
Steffen Schütze hat die Metzgerei 2008 übernommen, mit zunächst 4 Angestellten. Mittlerweile beschäftigt der Metzgermeister fast 30 Mitarbeitende. Das Geschäft abseits des Freisinger Dombergs läuft eigentlich gut. Täglich kommen im Schnitt zwischen 350 und 450 Kunden, die meisten davon sind Stammkunden. Manche wollen einen Imbiss, andere die Steaks mit der Bandsäge selbst herunterschneiden. Warum also ein Smart Store? Steffen Schütze.
Ich möchte einfach für die Zukunft gerüstet sein. Und von daher kam die Idee, wie kann ich Technik nutzen, um mich für die Zukunft zu wappnen. Weil viele Kollegen machen dann, sag ich mal, am Montag zu, dann machen sie den Dienstag noch zu, um einfach das auszugleichen, weil einfach zu wenig Personal da ist.
Noch hat er genug Personal. Das könne sich aber in den kommenden Jahren, wenn einige Mitarbeiter in Rente gehen, ändern, erzählt Schütze. Er sei häufig gefragt worden, ob er nicht südlich der Isar, in einem Stadtteil ohne Metzgerei, ein zweites Geschäft betreiben könne. Stattdessen eröffnete er im Dezember 2022 den Container, fast ohne Personal. 2 Schüler, ein Student und ein Rentner auf Minijobbasis packen in den hinteren Räumen seiner Metzgerei die Ware ab, wiegen, scannen und fahren sie zu Hack24. Mit dem Arbeitskräfteproblem hat der Metzger schon lange zu tun. Bereits 2012 stellte Schütze einen Automaten vor das Geschäft, um Grillfleisch außerhalb der Öffnungszeiten zu verkaufen, und war überrascht vom positiven Feedback der Kunden. Personal suche er trotzdem ständig.
Wir haben momentan 3 Azubis im Verkauf bei uns, 2 in der Küche, was wirklich gut ist. Also es gab bei mir auch viele Jahre, wo es keine Azubis gab.
Das Interesse an Schützes Ideen, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, ist groß. Der Metzgermeister hat bereits 60 Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet durch seinen Smart Store in Freising geführt. Doch auch seine Metzgerei will er rechtzeitig umrüsten. Er überlegt, samstags zu schließen, damit sein Personal ein freies Wochenende hat. Ein Geschäft mit eingeschränkten Öffnungszeiten zu betreiben, lohnt sich allerdings nur, wenn er 2-3 Smart Stores zusätzlich organisiert, hat Schütze durchgerechnet. Im August öffnet er einen weiteren Laden ohne Personal.
Das habe ich mir viel schwieriger vorgestellt.
Kein Wunder, die Resonanz ist positiv.
Und jetzt kann man einfach wieder rausgehen, oder?
Der neue Kunde bei Hack24 wird sicherlich wiederkommen.
Oh, perfekt. Das geht ja mega easy.
Isabel van Richlautenschläger mit 2 Ideen, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Windräder sind wunderbar. Das sagen 250 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Bayern. Denn Windräder sorgen für Strom, für weniger CO2 und für mehr Geld in den kommunalen Haushalten. Aber beim Windradbau herrscht in Bayern Flaute. Das Land hat eine besonders schlechte Windradbilanz. Gerade mal 14 Anlagen hat Deutschlands größtes Flächenland im vergangenen Jahr aufgestellt. Das sind bundesweit gesehen 2%. Und das hat etwas mit der Landespolitik zu tun und mit den strikten Abstandsregeln, die es bisher in Bayern immer gab. Schluss damit, sagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und haben einen Appell an die Landesregierung unterzeichnet, der demnächst in die Post geht. Bayern-Korrespondent Tobias Krone war dort, wo Windräder willkommen sind.
Die Gemeinde Berg am Starnberger See ist von Weitem gut sichtbar. Spätestens seit 2015.
Wenn Sie am Olympiaturm stehen und dann Richtung Südwest schauen, dann sehen Sie die vier Windanlagen. Übrigens auch nicht nur von München. Wenn Sie im Gebirge stehen, können Sie die sehen.
Bürgermeister Rupert Steigenberger empfängt im dunkelgrünen Lodenjanker. Wie ein Grüner wirkt er nicht, aber schon ein bisschen stolz auf die Ökobilanz seiner Gemeinde.
Die vier Windräder, die wir aktuell bei uns in der Gemeinde stehen haben, liefern momentan ganz gut genau die Strommenge, die wir im Jahr auch verbrauchen.
Berg ist somit energieautark. Doch kein Grund für Rupert Steigenberger, damit zufrieden zu sein.
Wir rechnen ja damit, dass wir die Mobilität elektrifizieren und dass wir auch die Wärmeerzeugung in den Gebäuden elektrifizieren. Und deswegen wird der Strombedarf massiv steigen, also sich gut verdoppeln.
Steigenberger sagt, seine 8.500 Einwohnergemeinde bräuchte perspektivisch noch einmal 4 Windräder, auch um einige Gemeinden im Landkreis mitzuversorgen, die zum Beispiel wegen eines Flugplatzes keine Windräder aufstellen dürften. Berg will mithelfen,
auf die Art und Weise das CO2-Problem in unserem Land und auf der Welt irgendwie mit in den Griff zu bekommen.
Und der Bürgermeister macht Druck. Zusammen mit inzwischen 250 Kolleginnen und Kollegen in Bayern fordert er mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie. Die Initiative will mehr Planungssicherheit, bessere Stromnetze und weniger Abstandsregelungen. Auch Bürgermeisterin Renate Denefel ist dabei. In ihrer kleinen Gemeinde bei Kempten im Allgäu stehen sage und schreibe 9 Windräder. Wildpolsried erzeugt damit 8-mal so viel Strom, wie es selbst verbraucht. Aber auch damit nicht genug.
Wir bauen jetzt gerade Neues und 2 repowern wir.
Das heißt, 2 alte werden durch neue Windräder ausgetauscht. Der Enthusiasmus der Bürgermeisterin überrascht. Renate Denefel gehört einer Partei an, die lange strikt gegen die Windkraft gewesen ist.
Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend.
Findet CSU-Parteichef Markus Söder noch im Januar vergangenen Jahres. Lange war er der Meinung, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wollten keine Verspargelung ihrer Landschaft. Mit dieser Bürgermeisterinitiative nun ist Söders Ansicht widerlegt. Für Windräder lässt sich sehr wohl eine Bürgerschaft begeistern. Etwa dann, wenn Bürger selbst Anteile am Projekt besitzen können. Bei den Wildpolsrieder Bürgerwindrädern musste die Gemeinde die Anteile pro Bürger sogar auf 5.000 Euro begrenzen, weil der Andrang so hoch ist und möglichst jeder mitmachen können soll.
Die Akzeptanz ist eine völlig andere, wenn man selber beteiligt ist, wenn es die eigenen Bürgeranlagen sind.
Auch die Bürger in Berg am Starnberger See können zufrieden sein. Hier hat die Gemeinde die Windräder aufgestellt und profitiert jetzt schon finanziell stark von ihnen.
Dieses Jahr haben wir eine Ausschüttung bekommen von 300.000 Euro, 67.000 Euro Gewerbesteuer nochmal obendrauf. Gut, das war eine absolute Ausnahme aufgrund der sehr hohen Energiepreise, das wird es so nicht wiedergeben. Aber nur mal im Vergleich. Das ist ein Feuerwehrfahrzeug in der Beschaffung.
Doch das Aufstellen von Gemeindewindrädern ist in Bayern schwieriger geworden. Wenn der Freistaat Staatswald für einen Windpark hergibt, dann muss er ihn europaweit ausschreiben, wegen seiner marktbeherrschenden Stellung. Diese Vorgabe führte laut Kritikern dazu, dass etwa der große Windpark nahe dem Burghausener Chemiedreieck nicht von den umliegenden Gemeinden, sondern von einem französischen Stromkonzern gebaut wird. Mit ihrer Initiative fordern die Bürgermeister einen privilegierten Zugang für Gemeindewindräder. Und noch eine weitere Hürde kritisiert die Initiative. In Bayern gibt es immer noch die Regelung namens 10H. Das heißt, ein Windrad muss 10-mal so weit von Häusern entfernt stehen, wie es hoch ist. Bei großen Windrädern also bis zu 2 Kilometer. Dort, wo Gemeinderäte den Abstand durch eigene Entscheidungen verringern wollen, was rechtlich schon immer möglich war, gefährdet das geflügelte Wort 10H trotzdem den Frieden in der Gemeinde, sagt Bürgermeister Steigenberger.
Weil eben dann Leute, die grundsätzlich eine etwas stärkere Abneigung gegen die Windkraftanlagen als Sichtbeeinträchtigung sozusagen haben, eben natürlich auch immer diese 10H als einen Anspruch formulieren. Der steht mir ja zu.
Dem CSU-Chef Markus Söder dürfte der Appell der 250 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu denken geben in seiner jahrelangen Windrad-Ablehnung. Warum sich seine Parteifreundin und Bürgermeisterin Renate Denefel an der Initiative beteiligt?
Die konservativen bzw. christlich-sozialen Union, wir haben die Schöpfung zu bewahren und das ist ja wirklich wichtiger Antrieb. Und da gibt es natürlich nicht nur eine Meinung in der Volkspartei, wir sind da breit aufgestellt.
Ihren Parteichef habe sie eingeladen in ihre Energie- und Heimatgemeinde, wie sich Wildpolsried selbst nennt, damit er sich die Sache mit den Windrädern mal genauer anschauen könne. Ob er kommt, stehe noch nicht fest.
Tobias Krone über einen Appell für mehr Windräder in Bayern. Das Kunsthaus Tacheles, das war in Berlin eine der berühmten Adressen für freie Kunst und Kultur. 1990 wurde es besetzt von Künstlern, um dort den Aufbruch in neue Zeiten mitzugestalten. Aber das ist alles längst Vergangenheit. Dieses Kunsthaus mit seinem morbiden Charme ist nicht mehr da. Die Mauern wohl schon, aber die sind nun Teil eines neuen Stadtquartiers mit Einkaufspassage. Teuer und mondän. Anja Nils mit dem, was ist und war.
Da oben war mein Studio, da ganz in der Ecke, auf der rechten Seite dann.
Es ist ein Winkel eingebaut. Es wird dadurch kleiner, als es in meiner Erinnerung ist. Und natürlich weit weg, wenn ich es so von unten betrachte.
Udo Wiegand steht hinter dem ehemaligen Kunsthaus Tacheles und schaut nach oben. Hier hat er als Mitglied des Künstlerkollektivs vor 15 Jahren Theater gespielt. An den Wänden der alten Sandsteinfassade prangen noch Graffitis. Die Ziegelsteine sind unverputzt und teilweise herausgebrochen. Irgendwann wurde rund um einige Fenster Spritzbeton als Brandschutz aufgetragen. Wie damals sieht es aber nicht mehr aus, findet Udo Wiegand.
Also sie haben es jetzt natürlich angepasst, würde ich sagen. Es ist sozusagen, wie sagt man da, gepflegt geworden, auch in diesem morbiden Ruinenstil.
Wir haben das ehemalige Künstlerhaus Tacheles in ein riesiges Neubaugebiet integriert, sagt Sebastian Klatt vom Bauprojektentwickler PWR Development. Fenster, Fassade, Treppenhäuser, fast alles haben die Architekten beibehalten. Schließlich steht das historische Gebäude unter Denkmalschutz. Eine weitere kulturelle Nutzung ist für das alte Tacheles vorgeschrieben. Also wird das schwedische Fotomuseum Fotografiska einziehen und alte Reliefs, Figuren oder Wandmalereien in die Ausstellung integrieren.
Aber es gab tatsächlich eine Bestandsaufnahme mit einem Kunsthistoriker, der hat sortiert, was davon ist wirklich nur Kritzelei und was ist Kunst, also Kunst im Sinne von Street Art. Und so ist das alles hier Teil des Denkmals. Zeigt all die Brüche der Geschichte dieses Gebäudes seit 1908.
Doch außen herum ist so gut wie nichts wie davor. Das Tacheles, das erst in den 1990er Jahren seinen Namen bekam, war einst Teil einer Passage zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Diese Passage ist nun neu entstanden und darüber hinaus auf einer 5 Fußballfelder großen Fläche noch 10 von verschiedenen Star-Architekten geplante Häuser. 270 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen bis zu 10 Stockwerke hoch für über 800 Millionen Euro. Ein komplett neues Quartier, das natürlich Am Tacheles heißt, meint Klatt.
Quartier bedeutet für mich einfach ein Stück Stadt, ein lebendiges Stück Stadt, in dem verschiedene Nutzungen, verschiedene Menschen zusammenkommen, was eine eigene Identität hat.
Noch ist es nicht so weit. Eigentlich sollten jetzt im Juli die ersten Bewohner einziehen. Aber auf dem riesigen Gelände sind vor allem Handwerker zu sehen. Ein Supermarkt im Untergeschoss hat bereits eröffnet. In den Büros werden nach den Wünschen der Mieter noch Zwischenwände gesetzt. Vor allem die gepflasterte Passage zwischen noch leeren Geschäften und Restaurants stößt bei den ersten Besuchern auf wenig Begeisterung.
Also ich finde es echt brutal. Alles zu betoniert.
Ich finde, es hat nichts Einladendes.
Und hässlich, es geht nicht mehr.
Also das Tacheles stand ja für Buntheit, für Kreativität, für wirklich Aufbruch. Und hier hat man Klötze drumherum gebaut, wo man nur sagen kann, das macht das alles kaputt. Hier hätte man irgendwas Witziges machen können.
Das Tacheles bewegt die Berliner und auch seine Geschichte ist bewegt. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es als Einkaufsmeile erbaut worden und ging bereits nach einem halben Jahr pleite. Danach war es Warenhaus, wurde zwangsversteigert, dann Haus der Technik mit einer Repräsentanz der AEG und unter den Nazis Sitz von Organen der NSDAP. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde es beschädigt. Später in der DDR unter anderem vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund genutzt, bis 1980 der Abriss beschlossen wurde, erzählt Justine Zerniak, Kuratorin einer Ausstellung über das Tacheles im Berliner Technikmuseum vor 6 Jahren. Fast alle Gebäudeteile wurden gesprengt.
Und übrig geblieben ist das Stück, das wir heute noch kennen, in der Oranienburger Straße. Es sollte dann im April 1990 fallen. Aber just im Februar 1990 wurde es von Künstlern besetzt. Es war ein rechtliches Vakuum zwischen dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung damals in Berlin, in der alles möglich schien. Und so wurden in dieser Zeit sehr viele Häuser besetzt und auch das Tacheles.
Es entstanden Ateliers, Metallwerkstätten, ein Skulpturenpark, Ausstellungsflächen, ein Kino, eine Bar und Räume für Konzerte, Lesungen und Theater. 20 Euro Miete im Monat kostete sein kleiner Theatersaal, erinnert sich Udo Wiegand. Ein linksalternatives Stück Berlin, das bald Touristen, Berliner und Menschen aus aller Welt anzog.
Unangekündigt trifften Künstler aus St. Petersburg, Barcelona, Buenos Aires hier ein und wollten mit mir spielen im Theater. Ich wusste auch nicht so recht, bin ich hier legal, illegal, aber ja, das war ja eher spannend. Es hatte was mit Offenheit zu tun und eben der Inspiration.
Nach 22 Jahren mussten die Künstler das Haus räumen. Auf die Inspiration folgte die Investition, sagt die damalige Sprecherin der Künstlerinitiative Linda Tscherner in einem Interview 2012.
Plötzlich war das begehrtes Spekulantengebiet und diesen ganzen Immobilienspekulationen, Immobilienentwicklungen, wie man es auch immer nennen will, standen die Künstler im Weg. Das Objekt der Begierde war allerdings der bekannte Name Tacheles, weil in der Zwischenzeit wurde letztendlich Tacheles dadurch, was die Künstler hier in den Jahren entwickelt hatten, zu einem weltbekannten Logo, wenn du so willst. Und dementsprechend gierten die Investoren danach, ein Projekt zu entwickeln und dieses Logo den Künstlern zu stehlen.
Ein erster Investor ging pleite, das Gelände stand leer, wurde als Parkplatz genutzt, das Gebäude verfiel, wurde saniert, verfiel wieder. Dann wurde das Areal weiterverkauft. Mittlerweile dürfte eine einzige Wohnung im Quartier Am Tacheles so viel kosten, wie das Land Berlin Ende der 90er seinerzeit für das gesamte Gelände bekommen hat, 2,8 Millionen Euro. Im Durchschnitt kostet der Quadratmeter im neuen Luxusquartier nun 16.000 Euro. Die meisten Wohnungen haben bereits Käufer gefunden, sagt Sebastian Klatt. Den Vorwurf, die Gentrifizierung voranzutreiben, will er aber so nicht stehen lassen.
Fairerweise muss man sagen, als wir begonnen haben, hier zu entwickeln, war Mitte schon längst durchgentrifiziert.
Und als PWR übernommen hat, habe das Gebäude bereits leer gestanden.
Anja Nehls über Tacheles, das neue Stadtquartier in Berlin. Das war das DLF-Magazin. Benjamin Dirks hat Ihnen heute die Themen zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer.